Wir möchten in der nächsten Woche miteinander eine Kampagne machen, wo wir miteinander so Schlüsselabschnitte quer durch die Bibel lesen. Das heisst, Beit, erkennen, anwenden, teilen. Einige haben sich schon angemeldet auf dem Internet und dann kommst du zu dem Feld, wo es heisst, los geht's. Und dann drückst und dann geht's nicht los. Weil es geht erst am 13. Februar los. Für alle die, die es nicht wollen, die übers Internet machen, dann hat es unten Büchli, einfach mit den gleichen Bibeltexten, mit den gleichen Kommentaren. Bibel verstehen. Letzten Sonntag habe ich versucht zu sagen, es gibt zwei grosse Aspekte. Es gibt Aspekte vom Bibelverstehen, wo uns gerade jetzt auch der Gadi mitgenommen hat. Wir dürfen die Bibel einfach lesen und es redet zu unserem Herzen. Und das kann jeder und das soll jeder machen. Aber es gibt auch einen Aspekt vom drum ringen. Was sagt denn die Bibel zu den grossen Fragen, wo wir drinstehen? In dem Ringen stoßen wir auch an Grenzen, sind wir auch darauf angewiesen, dass es Männer und Frauen gibt, die das vollzeitlich machen. Theologen. Ich bin froh, dass ich ein Teil bin von Chrysona. Wir haben heute tolle Bücher in allen Bereichen, wo Männer und Frauen geschafft haben an einzelnen Themen. Das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, dass es aber für alle von uns gilt, dass wir eine grosse Vertrautheit finden. Dass wir das Wort von Gott einfach kennen. Dass wir vor allem auch Gott selber, sein Wesen, sein Handeln, seine Prinzipien ein Stück wie verinnerlicht haben. Um können im Alltag, wo auch immer, auch können in seinem Sinn reagieren. Die Vertrautheit, um die möchten wir miteinander ringen. Weil ich glaube, Bibel, der Stellenwert der Bibel, wie wir sie anschauen, die werden unsere Gemeinden schon jetzt und erst recht in der Zukunft prägen. Ich glaube, wir sehen etwas, was passiert, wenn wir die Bibel nicht mehr ernst nehmen und bei einer kraftlosen Beliebigkeit. Jeder kann machen damit, was er will, sich rausnehmen, wann ihm passt und alles andere ignorieren. Wir leben auch in einer Zeit der Verunsicherung. Und so haben wir auch starke Strömungen, auch von Gemeinden, die sagen, ich brauche wieder jemanden, der mir klar und deutlich sagt, was ist richtig und was ist falsch. Oft mit einer starken Tendenz auch zur Gesetzlichkeit. Wo liegt auch in der Selbstgerechtigkeit. Ich gehöre zu denen, die wissen, was richtig und was falsch ist. Ich glaube, es gibt einen dritten Weg. Es gibt eine demütige, dynamische Nähe zu Jesus. Männer und Frauen, die die Bibel lesen, mit der Frage, bist du es, Herr, so wie die Jünger? Verstand ich dich richtig? Ich glaube, das ist ein demütiges Ringen. Und da möchte ich euch einfach noch ein Stück mitnehmen, auch heute Morgen. Auch im Sinn von, dass die Bibel sagt, wir dürfen erwachsene, reife Christen sein. Ich mute euch heute Morgen nicht nur Einfaches zu. Veränderung in unseren Gemeinden, sind immer auch verbunden mit theologischen Fragen und Auseinandersetzungen. Wir haben schon über vieles gehört. Es ist lange her, wo in der Gemeinde die ersten Posaunenchöre entstanden sind. Es war eine grosse Frage, ist das noch richtig? Es ist schon lange her, unterdessen sind Posaunenchöre schon lange akzeptiert. Ihr hockt ein bisschen komisch. Früher haben wir noch Ordnung gehabt. Männer links, Frauen rechts. Was ist passiert? Die Kanzel ist verschwunden. Da wissen wir wenigstens, wer die Schuld ist, der Philipp. Die Lieder haben geändert. Und bei allem steht auch die Frage dahinter, sind wir denn noch biblisch? Darf sich's denn verändern in der Gemeinde Jesu? Kinder- und Jugendarbeit. Ich weiss, in eurer Gemeinde ist das eine grosse Frage. Braucht's da Jungscha? Braucht's ein Jugendhaus? Hauskreis, Kleingruppen, Evangelisationsmethoden, die sich geändert haben, Gemeindebaustrategien. Aber für uns auch zum Beispiel die Frage, wo sich Gondeschwil als Gemeinde aus dem Kishona-Verband rausgenommen hat. Um was geht's? Geht's um die Formen, wo man streitet? Geht's um Inhalt? Wer hat Recht? Nicht einfache Fragen. Und immer auch mit der Frage im Hintergrund, ist das noch biblisch? Ich glaube, die von euch schon länger dabei sind, wir sind auch an grossen theologischen Fragen vorbeigekommen. In den letzten Jahrzehnten. Verständnis von der Taufe. Die Frage vom Heiligen Geist. Die Praxis von der Geistesgabe. Beziehung zu anderen Denominationen, zu anderen Gemeinden. Hat sich gewandelt. Die Stellung und die Rolle der Frau. Und ich hoffe, ich habe in den letzten Jahren ein bisschen mithelfen, dass sich unser Verständnis von Gnade und Nachfolge aus Dankbarkeit hat dürfen vertiefen. Wir sind also in Bewegung. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen auf meinen ganz persönlichen Weg. Priska und ich, wir haben die Bibelschule in Walzenhausen besucht, während 3 Jahren. Die Bibelschule Walzenhausen hat Prägung gehabt, die Überzeugung gehabt, wir möchten unsere Schüler schützen. Schützen vor gefährlichen Meinungen, die es alles gibt in der Theologie über die Bibel. Und wir sind geschützt worden. Es sind klare Lehrmeinungen vertreten worden, klare Antworten. Wir wollen die Bibelschüler nicht verwirren. Ich habe sehr viel profitiert in Walzenhausen. Ich bin sehr dankbar. Ich durfte nachher ein Jahr in Korntal sein, mich vorbereiten für die Mission und dort habe ich etwas ganz Neues kennengelernt. Auseinandersetzungen mit theologischen Strömungen, mit Veränderungsprozessen in der Theologie. Und viel später, mit fast 40, habe ich dann in Nairobi an einer amerikanischen Schule studiert, wo sehr konservative Lehrer hatte. Aber sie war ein Teil ihrer Aufgabe, uns immer die ganze Bandbreite zu zeigen, wie man die Texte, wie man die Lehre der Bibel auch noch sehen kann. Spannend habe ich gefunden, zu jedem Thema haben wir als Studenten am Schluss müssen sagen, und was ist meine persönliche Überzeugung. Das war sehr heilsam. Das war manchmal sehr schwierig. festzulegen, was gilt jetzt für mich? Was gilt vielleicht im Moment für mich? Das so ein bisschen zum Weg. In Walzerhausen hat man versucht, uns zu schützen. Und so habe ich zum Beispiel müssen auswendig lernen, ich weiss es immer noch, es sind 31 Argumente gewesen, warum die Entrückung der Gläubigen vor der grossen Trübsal stattfindet. Dann musste ich wissen in der Prüfung. Wir haben mir gesagt, Andreas, wenn du nicht kannst glauben, dass die Schöpfung in 7 Tagen an 24 Stunden geschehen ist, dann ist es schwierig mit dir. Und es ist schwierig mit mir. Und es ist heute noch schwierig mit mir. Ich wollte schützen. Und das war eine Frage, die mich fest beschäftigt hat. Wie viel darf ich euch zumuten und wie viel soll ich euch schützen? In Korntal habe ich etwas Neues kennengelernt. Ich glaube, Gott weiß, wie wir glauben sollten, oder? Er hat ein klares Bild. Er sieht die Sachen. Wir, unser Erkennen, ist immer ein Stück Werk. Wir verstehen nicht alles richtig. Wir sind immer auch ein Stück schief. Und wenn du noch glaubst, du seist nicht schief, du bist es. Ich auch. Es gibt immer vernachlässigte, blinde Flecke in unserem Verständnis von der Bibel, von Gott. Und wir haben auch immer Sachen in unserem Glauben drin, die daneben sind. Wo wir meinen, da musst du aber glauben. Übertreibungen, Betonungen, wo Gott eigentlich möchte korrigieren. In Korntal haben wir uns müssen auseinandersetzen mit Sachen wie Befreiungstheologie. In Südamerika haben katholische Priester, die unter den Armen gelebt haben, die haben plötzlich gesagt, die Art und Weise, wie wir als Chile ganz näher bei den Mächtigen und Reichen sind, System von Diktatoren unterstützen, das kann es nicht sein. Jesus ist doch auf der Seite der Ausgestoßenen gestanden. Jesus war auf der Seite der Armen gewesen. Und es sind katholische Priester gesehen, die gesagt haben, wir haben eine Schlagseite. Es muss ändern. Und sie haben radikal geändert. Sie haben gesagt, eigentlich ist der Kommunismus viel näher an der biblischen Botschaft dran, weder der Kapitalismus oder die Feudalherrschaften, die wir bis jetzt unterstützt haben. Sie haben radikal geändert. Und sie haben einfach neue blinde Flecken bekommen. Und sie haben neue Übertreibungen. Und was hat es mit uns gemacht? Die evangelikale Mission hat laut gerufen, halt Befreiungstheologie, Katastrophe. Das sind doch Kommunisten. Und sie sind es auch gewesen. Oder sie sind es auch heute noch. Aber es hat etwas bewirkt. So schön ist es nicht gegangen, wenn ich es euch vorgeführt habe. Wenn man eine Fehlentwicklung entdeckt, dann schwappt es fast immer zuerst ins Gegenteil. Aber mit der Zeit geschieht auch ein Ausmittel. Versteht ihr, was ich euch sagen möchte? Sogar eine Befreiungstheologie hat es gebraucht, dass wir, und das ist sogar in der Schweiz gelandet, gemerkt hat, Der Glaube hat auch viel zu tun mit sozialer Verantwortung. Es geht um ein ganzheitliches Evangelium. Heute nennt man das missionale Theologie. Dein Glaube findet nicht nur da am Sonntagmorgen statt, sondern dort, wo Gott dich angestellt hat. 7 Tage in der Woche, 24 Stunden. Hat nicht unwesentlich auch seine Wurzeln in dem, dass man am krassen Beispiel von der Befreiungstheologie reagiert hat und gesagt hat, hey, wir müssen korrigieren. Sind ihr verwirrt? Nein, ihr kommt raus. Es gibt ganz viele solche Bereiche. In der Mission ist da alles viel deutlicher gewesen. Hey, unser geistlicher Vater, der Spittler, hat die Basler Mission gegründet. Und wir sind einmal mit der Basler Mission auf Du und Du gewesen. Die hat sich gewandelt. Und die hat plötzlich gesagt, halt, stopp. Nur Seelen retten, das kann es nicht sein. Wir hören ganz auf. Wir helfen. Und sind ganz in die soziale Richtung gegangen. Das hat bei den Missionen etwas ausgelöst. Die Lausanne-Konferenz ist entstanden. Und man hat darum gerungen, wie finden wir eine Balance zwischen Seelenheil und sozialer Verantwortung. Und um das ringen wir auch heute noch. Das gleiche Ringen gilt auch um Fragen wie der Heilige Geist. Für mich eine grosse Frage, wie können wir denn Gott gefallen mit unserem Leben? Die Frauenfrage, Leben im Wohlstand. Haben wir schon verstanden, was heisst, im Wohlstand zu leben? Als Christen? Scheidung, Wiederheirat? Homosexualität? Grosse Fragen, wo wir darum ringen. Darum nehme ich euch mit. Hat Gott all unsere Fragen in der Bibel beantwortet? In jedem Fall oft nicht in einem Bibelvers. Und oft auch nicht in einer Schwarz-Weiß-Antwort. Aber von einem bin ich zutiefst überzogen. Und darum, glaube ich, geht es darum, dass wir vertraut sind mit dem Wort Gottes. Die Zusage, die die Bibel uns gibt, dass der Heilige Geist uns wird leiten in all diesen Fragen, auch die neuen Fragen, die auf uns zukommen. Jesus sagt, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Jesus war 2,5 Jahre unterwegs gewesen und ich habe schon ein paar Mal gedacht, also etwa 10 Jahre hätte ich mindestens gebraucht, um die Jünger ein bisschen klarer zu informieren. Unsere Evangelien müssten ein bisschen dicker sein. Wir haben noch zu viele Fragen. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Der Heilige Geist, Gott, redet auch heute und er redet weiter. Aber wir messen es, wir vergleichen es mit dem, wo uns gegeben ist, in seinem Wort. Was heisst das? Warum hat Jesus den Apostel nicht ein bisschen besser vorbereitet? Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann sind die ziemlich geschüttelt. Warum hat Jesus nicht gesagt, ich gehe und dann kommt Pfingsten, gell? Dann sind ihr dann zusammen und dann kommt Wind und Feuer und dann redet ihr in anderen Sprachen. Wieso hat Jesus das nicht gesagt? Er hat dann einfach gesagt, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Ein bisschen mehr Detail wäre einfach gut gewesen. Es war verwirrend gewesen. Warum hat Jesus nicht klar vorbereitet? Was macht er, wenn plötzlich an einem Tag 3000 Leute zum Glauben kommen? Wieso hat Jesus nicht den Jüngern schon ein klares Programm gegeben, wie sie denn das handhaben sollen? Versteht ihr das? Ich glaube, weil auch heute es nicht einfach eine Struktur gibt, wie eine Gemeinde aussehen soll. Die Bibel zeigt uns in den Briefen verschiedene Arten von Gemeindestrukturen. Und das widerspiegelt sich auch heute in unserer Welt wieder. Die Jünger haben darum gerungen, wie machen wir es? Und sie haben Fehler gemacht. Und haben plötzlich gemerkt, wir müssen noch Diakonen einstellen. Sonst wird es schwierig. Was machen wir, wenn Heiden zum Glauben kommen? Ich weiss, dass der Petrus sich dann schon erinnert hat, dass Jesus gesagt hat, und ich schicke euch bis ans Ende der Welt. Dort hat es nicht Juden, dort hat es Heiden. Aber für den Petrus war es sehr überraschend gewesen, wo er zum Cornelius kommt und erkennt, Gott akzeptiert den Cornelius als Heid genauso wie uns Juden. Völlig überraschend. Was soll vom Alten Testament noch gelten? Müssen die Heidenchristen zu Juden werden? In Apostelgeschichte 15 ringen die Männer um die Frage. Und im Galaterbrief korrigierte Paulus genau die Beschlüsse, die sie dort gemacht haben. So verstand ich es mindestens. Und gleichzeitig beschneidete Paulus den Timotheus wegen der Juden. Die meisten von uns sind nicht beschnitten. Warum machen wir es nicht mehr? Im Römerbrief macht es Paulus sehr deutlich, dass er sagt, nehmt Rücksicht. Nehmt Rücksicht, gerade auch auf die Christen mit jüdischem Hintergrund. Und aus dem Grund, wir hätten die Freiheit, gewisse Sachen zu machen, wir machen es nicht aus Rücksicht auf unsere Brüder. Spürt ihr etwas von dem Ringen, wo da abgeht? Es geht nicht um starre Regeln, sondern um ein demütiges Ringen, um dynamische Nähe zu Jesus. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Bist es du, Herr, wo uns die Gedanken gibt? Das Gleiche finden wir in der Kirchengeschichte. Etwas, wo man scheinbar in unseren Gemeinden nicht so viel darüber redet, ist zum Beispiel die ganz schwierige Frage, welche Bücher gehören denn zur Bibel? Welche Bücher vom Alten Testament? Wir gehen einfach die evangelische Buchhandlung und dann gehen die unsere Bibel und dann ist klar, was dazugehört. In den ersten 4 Jahrhunderten haben die Kirchenväter ernsthaft um das gerungen, welche Bücher sollen für uns verbindlicher Maßstab sein und was nicht. Und da hat sich gewandelt, sie haben die Bücher reingenommen, sie haben sie wieder rausgerührt. Da geht weiter bis zum Luther. Der Luther rührt den Jakobusbrief und den Hebräerbrief raus. Später holt er ihn wieder rein und setzt einen ganzen Schluss. Habt ihr noch so alte Bibel, wo der Hebräer und der Jakobusbrief am falschen Ort sind? Bis heute hat die katholische Kirche eine andere Bibel wie wir. Im Alten Testament haben sie die Apokryphen drin. Die orthodoxe Kirche hat nochmal eine andere Bibel. Hey, am Kernpunkt ringen, haben Männer und Frauen über Jahrhunderte darum gerungen. Ernsthaft darum gerungen, was soll gelten. Vielleicht sagst du, sorry, das ist mir zu verwirrend. Ich habe euch gesagt, ich will euch nicht schonen. Ich glaube an etwas anderes. Ich glaube daran, dass der Heilige Geist ganz gnädig über diese Frage gewacht hat. Und die Männer und Frauen, die diese schwierigen Entscheidungen getroffen haben, die miteinander gerungen haben, was sollen Kriterien sein, da hat der Heilige Geist dürfen mitreden. Und bei mir Luther auch. An das glaube ich. Aber so einfach ist die Frage nicht gewesen. Abschaffung von der Sklaverei finde ich auch ganz spannend. Und sind wieder unsere Väter gewesen. Wir sind ja als Chishonesen Pietisten, für alle, die es nicht wissen. Was auch immer das ist. Unsere Väter haben im 17. Jahrhundert gesagt, das kann nicht sein. Das, was geschieht in der Sklaverei, das passt nicht zusammen mit unserem Glauben. Ganz schwierig war. Heute ist da einfach zurückzuschauen. Ich glaube, sie haben so etwas gesagt. Und wenn wir kein Bibelvers finden gegen Sklaverei, und wenn es auch viel Bibelvers gibt, wo Sklaverei als etwas ganz Selbstverständliches darstellen, so verlangt die ganze Bibel, dass der Mensch so eine Würde hat, dass wir jetzt aufstehen gegen Sklaverei. Hast du dich schon mal mit dem Thema Sklaverei die Bibel auseinandergesetzt? Wie hat sich Jesus verhalten in der Sklaverei? Wenn man anschaut, findet man feine Hinweise. Aber der Paulus steht nicht auf in seiner Zeit, sondern wo die Zeit reif ist, im 17. Jahrhundert, in Amerika erst später, sind es Christen gewesen, die gesagt haben, das passt nicht zu unserer Glaubensüberzeugung. Und vielleicht findest du es jetzt komisch. Da hat es Gegner gehabt, die haben bessere einzelne Bibelverse können zücken, wo die Sklaverei in ihren Augen gerechtfertigt hat. Und es hat Männer und Frauen gehabt, die gesagt haben, aber wenn wir Botschaft von der Bibel als Gesamt anschauen, wenn wir vertraut sind mit dem Wort Gottes, dann können wir Sklaverei nicht mehr dulden. Ein anspruchsvolles Ringen. Keine einfache Antwort. Sonst wären wir heute noch bei der Sklaverei. Es geht darum, auf Gott zu hören, Gott besser zu kennen und wir ringen darum, was ist denn die Gesamtaussage? Was ist die Lehre? Was sagt die ganze Bibel zu diesen Fragen? Und um das ringen wir. Was macht das mit mir? Ich möchte es euch zeigen am Beispiel von Scheidung und Wiederheirat. Als erstes, ich nehme Texte von der Bibel sehr ernst. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Eine Frau darf sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Wenn sie es bereits getan hat, soll sie ehelos bleiben oder sich mit ihrem Mann aussöhnen. Dasselbe gilt für den Mann. Er darf sich nicht von seiner Frau trennen. Brauchen die Verse irgendwelche Erklärungen oder sind die klar? Ich bin davon überzogen. Das Grundanliegen von Gott ist der Schutz der Ehe. Und darum sage ich jedem Pärchen, den ich verheirate, Scheidung darf keine Option sein. Das ist nicht eine der Möglichkeiten. Und Jesus korrigiert das Thema Scheidung im Neuen Testament und sagt, und ich sage, es ist anders. Ihr habt durch den Heiligen Geist eine andere Kraft. Und darum braucht es keinen Scheidebrief im Alten Testament. Ich glaube, die Bibel ist in dieser Frage sehr deutlich. Und was ist, wenn alles schon kaputt ist? Oder wenn eine Ehe zerrüttet ist? Und die Hölle auf Erden ist? Was gilt denn? Dann glaube ich, dann dürfen wir stärker auch andere Aspekte vom Evangelium mit berücksichtigen. Gottes Haltung und Reaktion unserem Versagen gegenüber. Und da musst du die ganze Bibel kennen. Darum ist es wichtig, dass du aus dem Alten Testament kennst. Wie ist Gott umgegangen mit Versagen? Wie geht Gott unserer Schuld gegenüber um? Letztlich auch, was ist Gottes Herzensanliegen für uns Menschen? Ist Gott ein Gott, der sagt, hey, Bäh, hast du deine Ehe ins Sand gesetzt? Pech gehabt, jetzt kannst du auslöffeln. Habe ich so einen Gott? Aber was lehrt die Bibel auch über Buß, Umkehr, Neuanfang? Oder auch darüber, welche Konsequenzen hat unser Versagen, unsere Schuld? Über das redet die Bibel auch. Und darum, wenn Betroffene bereit sind, einen seelsorgerlichen Weg gegangen sind, bin ich immer zaghaft bereit, auch eine neue Ehe, auch von Geschiedenen, unter Gottes Segen zu stellen. Und das ist für mich keine zweiklassige Ehe. Zaghaft. Ich möchte euch ein Beispiel von einem jungen Mann sagen. Mit 25 ist seine Frau mit einem anderen davon gelaufen. Ein Mann, der verstanden hat, dass man nicht nur die Frau davon gelaufen ist, sondern dass er auch ein Mann war, um davon zu laufen. Es ist ihm sehr schwer gefallen, allein zu bleiben. Aber er hat gesagt, ich spüre es. Ich habe meine Lektionen noch nicht gelernt, um beziehungsfähig zu sein. Nach über 10 Jahren hat der Mann geheiratet. Und ich glaube, er darf mit seiner Ehe einfach unter Gottes Segen stehen. Ich habe Leute wieder verheiratet, die ich nicht mehr machen will. Und ich kenne Perle, die ich wieder verheiratet habe und mich von Herzen darüber freue. Ich spüre etwas vom Ringen. Schwierige Fragen. Seelsorgerliche Fragen. Und du hast auch Sottig. Ob willst oder nicht, stehst du in dem hinein. Sterbehilfe. Heutzutage passiv oder wie aktiv. Können wir es überhaupt noch unterscheiden, was ist passiv und aktiv? Wo sind die Grenzen? Homosexualität. Empfunden oder ausgelebt. Was heisst das für uns als Gemeinde? Kremation oder Erbbestattung. Ich glaube, da dürfen wir ganz persönlich auch drum ringen. Vielleicht bist du geschockt. Für mich käme die Kremation ist eine Möglichkeit. Weiss es noch nicht. Familienplanung. Stellt uns Gott nicht in eine ganz andere Situation hier, heute, wo Familienplanung möglich ist? Wie gehen wir damit um? Was ist biblisch? Darum ist das Ziel dieser Predigt. Wir alle brauchen eine Vertrautheit mit der ganzen Botschaft der Bibel. Einfache Antworten lange nicht. Einzelne Bibelverse auch nicht. Es ist ein Ringen. Darum bist du es Herr. Führst du so. Und ich glaube, da können wir alles nur sehr demütig machen. Und darum wollen wir den Weg gehen miteinander, einfach die Bibel zu kennen. Ich weiss, ich darf nichts sagen. Ich habe einen Co-Leiter in meiner Kleingruppe, der gefällt mir. Wir wechseln uns ab, einmal leite ich, einmal leitet er. Und ich weiss, Priska hätte ihm das nicht so beigebracht, aber er macht es trotzdem. Wir haben ja meine Predigt als Vorlage und meine Aussagen und dann sucht er immer noch andere Beispiele in der Bibel, die das gleiche Prinzip zeigen. Gefällt mir. Vor allem gefällt mir, dass er die Geschichte kennt, wo überall die gleichen Themen in der Bibel auch noch aufgegriffen sind. Mein Co-Leiter ist vertraut mit dem Wort Gottes. Und das finde ich super. Ich bete. Herr Jesus, du redest zu uns, so wie es uns der Gott gezeigt hat. Einfach wie du uns gern hast, ist dein Wort für uns Nahrung für jeden Tag. Aber du möchtest uns, auch unsere Leiter, einfach auch führen in diesen ganz schwierigen Fragen, wo wir heute drinstehen. Und wo es darum geht, zu ringen. Wie siehst du das? Und wo es darum geht, anzuheben an die ganze Aussage vom Wort Gottes. Hilf uns auf dem Weg. Und ich möchte dich einfach da von ganzem Herzen bitten, um Bewahrung auf dem Weg. Und gib uns neu einfach den Eifer, dein Wort will es kennen. Amen.